Und dass man wirklich sich überlegt, okay, wie ist das Magazin aufgebaut, welche Kategorien finden statt und wo passt meine Marke wirklich hin? Also, dass man sich wirklich in die Köpfe der Redakteure versetzt, um zu sagen, okay, wie kann ich einfach die richtige Person finden, die mein Produkt und mein Thema dann auch richtig platzieren kann?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Bitte wundert euch bei dieser Folge nicht über die Hintergrundgeräusche. Meine Tochter wollte auch was zum Thema PR sagen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Es geht heute um das Thema Beauty, mit dem ich mich ja seit einiger Zeit auch so ein bisschen beschäftige. Und ich habe eine ganz tolle Gästin eingeladen. Das ist Julia Jung. Julia und ich kennen uns eigentlich schon relativ lange, aber so richtig kennengelernt haben wir uns erst in Berlin und arbeiten mittlerweile auch zusammen und sind sehr gute Freundinnen geworden. Was ich an Julia sehr, sehr schätze, ist, dass sie wirklich alles mit Leidenschaft macht und vor allem auch ihre Leidenschaft zu ihrem Business macht. Darüber erzählt sie uns heute noch ein bisschen mehr. Ich kann schon mal so viel verraten, dass ihre größte Passion die Beauty ist. Und dazu haben wir auch ein bisschen was entwickelt und darüber möchten wir heute sprechen, nämlich wobei es ankommt, wenn man für ein Beauty-Produkt die PR machen möchte. Und Julia war ganz lange bei dem Magazin Cosmopolitan und kennt sich also von Redaktionsseite super aus. Was sie sonst noch jetzt heutzutage macht, erzählt sie uns gleich. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Julia.
Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Henrike. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Ich würde sagen, für alle, die dich nicht kennen, was natürlich eigentlich gar nicht geht, aber es kann natürlich sein, stell dich doch einmal nochmal kurz selbst vor und erzähl, was du machst.
Das mache ich sehr gerne. Also, ich bin Julia. Ich lebe seit ein paar Monaten, also relativ frisch in Frankfurt, nachdem ich knapp 5 Jahre in Berlin war und davor 17 Jahre in München verbracht habe. Und ich bin mittlerweile seit knapp 20 Jahren in der Beauty-Branche. Keine Ahnung, wie die Zeit so schnell vergehen konnte. Und man plötzlich in dem Alter ist, dass man sagen kann, man ist seit 20 Jahren in einer Branche. Hilfe, aber so ist es eben. Und ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Beauty-Brand-Expertin und Creative Director und begleite Marken bei allen Fragen und Projekten rund um das Thema Kreativkommunikation. Und das heißt ganz konkret, ich entwickle Kommunikations- und PR-Konzepte, ich plane und konzipiere Events, ich entwickle aber auch Kampagnenkonzepte und liebe einfach diese kreativen Prozesse rund um deren Umsetzung. Also von der allerersten Idee übers Teamcasting bis hin dann auch zur Art Direction am Set. Und ich werde aber auch super gerne als externer Challenger von Marken gebucht, wenn es um neue Markenkonzepte geht, um Rebrandings oder um Neupositionierungen und liebe auch darüber hinaus alles, was mit Sprache zu tun hat. Also Copywriting, Claim-Entwicklung, PR-Texte. Ich spreche übrigens auch wahnsinnig gerne, wie du weißt.
Dann ist das ja heute genau das Richtige für
dich. Ja, genau, ganz genau. Ja, eigentlich, was kann ich noch erzählen? Also Beauty hat mich schon immer total fasziniert und als Teenager war ich Abonnentin der Brigitte Young Miss. Manchmal vermisse ich sie ja immer noch.
Ich
und habe mit Vorliebe sämtliche Schminktipps mir angeschaut und teilweise auch ausprobiert, obwohl ich eigentlich nie so die klassische Beauty-Tussi war. Und irgendwann habe ich dann ganz klassisch BWL studiert und als Freelancer in einer Promotion-Agentur gearbeitet und hatte so eigentlich meine ersten Berührungspunkte und auch Jobs in der Beauty-Branche und zwar als sogenanntes Spray-Girl für Chanel und Dior und so weiter.
Ah ja.
Und war diejenige, die in den Parfümerien stand an so einem kleinen schicken Counter und neue Parfüms versprüht hat. Und da wurde mir super schnell klar, dass ich Beauty nicht irgendwie nur schön finde, sondern einfach die gesamte Branche, den Markt, die Vielseitigkeit, die Emotionalität, die irgendwie Produkte und Marken vermitteln können, die Geschichten, die erzählt werden und ehrlich gesagt natürlich auch am Ende die Margen, die damit verbunden sind, einfach super spannend finde. Und dann ging es für mich eigentlich Step by Step weiter. Ich habe dann als Praktikantin im Beauty-Ressort der Cosmopolitan München gestartet. Das hast du ja eben schon mal einmal kurz gedroppt, wo ich viele Jahre später dann als Beauty-Director gegangen bin. Das heißt natürlich übrigens auch, dass man kann sich als Praktikantin total hocharbeiten bis ins Führungsteam. Also man muss eigentlich, wenn man neu irgendwo startet, man muss gar nicht 100-mal irgendwie den Arbeitgeber wechseln. Man kann auch intern Karriere machen, was ich echt super schön fand und mir auch mega viel Spaß gemacht hat.
Das habe ich ja auch gemacht, ne? Ich war ja auch lange in der gleichen PR-Agentur und
total.
Fand das auch den allerbesten Weg, ja.
Voll. Und ja, zwischendurch habe ich irgendwie noch eine Zeit bei Clinique im PR-Team verbracht und war Werkstudentin im Marketing bei Estée Lauder in Zürich und habe mich dann Ende 2013, ehrlich gesagt, nach einem Burnout kurz vor meinem 30. selbstständig gemacht. Und habe dann in den letzten 10 Jahren super viele Einblicke in Abläufe, Strukturen und auch Teams fast, ja, kann ich schon eigentlich sagen, fast aller großen Beauty-Player in Deutschland bekommen. Und habe mit mega vielen super spannenden Marken, Startups und Teams zusammengearbeitet. Und begeister mich eigentlich heute immer noch genauso wie zu Young Mist-Zeiten für Beauty, wenn es um neue Texturen, Lancierungen, Farben, Trends und so weiter geht und könnte mir, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich keine schönere Branche vorstellen.
Sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, was du eben alles aufgezählt hast, warum es im Beauty-Bereich auch so viele Startups gibt, ja, weil es einfach immer wieder jemanden auffällt, was es noch nicht gibt, ja, oder welche Formulierung
total
noch ein bisschen anders, ein bisschen besser sein könnte.
Ja.
Und ja, deswegen werden da einfach ganz viele neue Produkte entwickelt und das ist super spannend zu beobachten, weil es natürlich auch ein riesiger Markt ist. Ja, da ist natürlich auch wahnsinnig viel Budget. Es ist, ne, es gibt
total
große Player, wie du jetzt eben gesagt hast. Aber wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass ja kleinere Brands auch schnell groß werden können. Ne? Also ich glaube, USA ist da auch totaler Vorreiter, aber in Deutschland passiert das eben auch. Deswegen würde ich dich einmal gerne fragen, was du sagen würdest zu dem Thema, haben Beauty-Startups noch eine Chance? Lohnt es sich da, nochmal reinzugehen und mitzumischen?
Ja, das ist eine total gute Frage. Und ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, klares Ja haben sie. Aber wie bei allem gehört natürlich auch da immer ein bisschen Glück und auch so der Klassiker, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein dazu, um wirklich auch langfristig Erfolg zu haben. Weil was ich so beobachte, was heute oft passiert, ist, dass Marken eben ohne viel Herz, Authentizität und Hintergrund auf den Markt katapultiert werden, weil man eben schnell einen Trend mitnehmen will, eine andere Marke kopieren will oder vielleicht eine gut klingende Möglichkeit hat, über zum Beispiel einen Private Label Hersteller Produkte abfüllen zu lassen. Oder weiß ich nicht, vielleicht jemanden kennt, der super coole Tools für einen super Push bei Amazon hat oder. Also Marken, bei denen die Beauty an sich und die damit verbundene Emotionalität, zum Beispiel, weil das Produkt ein echter Problemlöser ist, gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern vielmehr das Ziel, schnell mega gute Zahlen zu schreiben und die Brand potenziell auch ganz schnell wieder zu verkaufen. Und das kann jetzt meiner Meinung nach auch definitiv ein langfristiges Ziel sein, aber aus meiner Perspektive, also jemand, der Beauty schon immer faszinierend findet und den Markt auch schon super lange im Auge hat, reicht das nicht unbedingt aus.
Ja.
So, wenn aber eine schöne Geschichte erzählt wird und wenn ein Problem gelöst wird, wenn nachhaltig und stimmig am Sortiment gearbeitet wird, dann haben neue Marken immer wieder eine Chance. Aber Authentizität ist hier meiner Meinung nach ganz klar das A und O.
Ja, das sehe ich genauso und gut, dass du das hier auch nochmal so deutlich sagst. Es spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, ne? Also es geht immer um Branding, es geht um Vertrieb, klar Produktentwicklung, was du gerade angesprochen hast, aber eben halt auch Marketing und PR und vor allem über die PR wollen wir heute nochmal sprechen. Bevor das aber passiert, wollte ich dich einmal kurz fragen, was muss denn ein Produkt haben, damit es in deinem Beauty-Schrank, kann man das so sagen, Beauty-Schrank, in deinem Badezimmer landet?
Ja.
Oder nicht nur im Badezimmer, es kann ja überall in der Wohnung sein.
Genau, also ehrlich gesagt, gar nicht so einfach zu beantworten, da ich natürlich durch meinen Job gerne auch mal einen eher, ja, wie soll ich sagen, schnelleren Durchlauf im Badezimmer habe und Produkte nur mal kurz anteste. Aber um wirklich einen Platz in meinem Badezimmer und vielleicht auch dann direkt in meinem Herzen zu bekommen, schaue ich mir auf jeden Fall ein paar Kriterien an. Also Nummer eins ist ganz klar der wissenschaftliche Background hinter einer Marke und einem Produkt. Also es muss für mich Inhaltsstoffe enthalten, die erwiesenermaßen was können. So, ich bin ein totaler Fan von Active Ingredients in Produkten. Also das sind Produkte, die wirklich, also beziehungsweise eher Inhaltsstoffe, die wirklich einen Unterschied erzielen können und nicht nur für sage ich mal, ein schönes Wellbeing-Gefühl sorgen. Also zum Beispiel Vitamin C für einen frischen Teint oder auch so den alten Klassiker Hyaluronsäure, der die Haut einfach sofort schön aufpolstert. Punkt zwei ist für mich klar die Textur. Also eine schöne Galenik macht einfach mega Spaß in der Anwendung. Genauso wie ein angenehmer Duft, der einfach was auslöst. Und man dann so eine kleine, wie soll ich sagen, Mini-Me-Time im Badezimmer hat, wenn man das Produkt aufträgt. Also ich liebe zum Beispiel total natürliche Öle, die ich mir dann einfach so ein paar Sekunden lang in die Haut einmassiere und für mich eigentlich so einen total schönen Self-Care-Moment damit bastel. Dritter Punkt oder dritter Faktor ist für mich auch das Thema Ästhetik. Ich liebe einfach schöne Dinge und mein Herz schlägt höher, wenn Produkte toll aussehen, also ein cooles Packaging haben, sich auch hochwertig anfühlen und die ich dann immer wieder gerne in die Hand nehme. So, und ich glaube, darüber hinaus ist mir noch total wichtig, vorwiegend natürliche, cleane Produkte zu verwenden. Da, wenn ich jetzt gerade über Skincare spreche, Skincare ist auch so mein absolutes Passion-Thema. Die Haut ist unser größtes Organ und über die Haut wird ganz viel in unser System aufgenommen, wo dann potenziell auch nicht so gute oder sogar schädliche Stoffe die Hormone beeinträchtigen können, das Lymphsystem, damit auch Detox und Entgiftungsfähigkeiten unseres Körpers minimieren. Und deswegen, ich benutze nicht nur im Badezimmer, sondern auch generell im Haushalt eigentlich clean Produkte, also Putzmittel, Waschmittel, so weiter und so fort. Weil ja, also neben Beauty ist, liebe ich einfach das ganze Thema Holistic Health und Wellbeing und eben damit verbunden gesunder Lifestyle. Und das gehört für mich da total dazu. Ich habe letztes Jahr eine Health Coach Ausbildung gemacht und lasse mich gerade zum Thema Ayurveda mit einem Fokus auf Female Health ausbilden und finde einfach Self-Care und Wissen und Prävention und für sich selber einstehen und richtige Entscheidungen treffen ist einfach eine mega Power und gerade für uns Frauen. Naja, also wie du siehst, ich könnte zu dem Thema auch noch
stundenlang.
Aber wir sind heute ja hier, um über Beauty-PR zu sprechen. Deswegen
genau.
Lass ich mal weitermachen.
Genau, das machen wir. Ja, wenn dann so ein neues Produkt am Start ist oder gelauncht werden soll, dann heißt es meistens so, ja, okay, Marketing ist wichtig. Aber PR ist das, was uns jetzt nach vorne bringt. Weil wenn wir einmal irgendwo abgebildet sind, zum Beispiel in der Cosmopolitan oder Insta, dann haben wir es geschafft, so ungefähr, ne?
Ja.
Das ist oft nicht richtig, weil PR ist ja was wirklich langfristig laufen sollte, ja, was der Awareness auf jeden Fall total hilft, aber es schlägt sich nicht sofort auf den Umsatz aus. Ich glaube, da sind noch viele andere Marketingmaßnahmen wichtiger, aber wir starten jetzt direkt ein, weil du warst ganz lange in der Redaktion. Erzähl uns doch nochmal jetzt hier so aus erster Hand, wie arbeitet eine Redaktion? Also vielleicht auch erstmal gerne, wie sieht die Medienlandschaft aus in Deutschland und genau, dann was sind so deine Erfahrungen, wie das?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, als ich angefangen habe, in der Redaktion zu arbeiten, gab es vorwiegend die großen Printtitel. Und da hat man sich daran total orientiert. Aber das Spannende, aber natürlich irgendwie auch das gleichzeitig Herausfordernde ist ja, dass sich die Medienlandschaft ständig verändert. Und heute gibt es immer noch die großen oder viele der großen Printmarken, aber natürlich auch Online-Magazine, Social Media, Communities, die alle für sich total redaktionell arbeiten und vom Aufbau und auch von der Arbeitsweise man eigentlich alle miteinander vergleichen kann. Es gibt nämlich eigentlich für jede Publikation klassische, rein redaktionelle, investigativ recherchierte Veröffentlichungen. Es gibt Anzeigen, es gibt sogenannten Paid Content, bei Printmagazinen heißt es auch oft Advertorial und es gibt Geschichten, die in enger Zusammenarbeit mit PR-Teams entstehen. Und da die Redaktionen einfach immer kleiner werden und die Teams immer mit weniger Ressourcen eigentlich arbeiten müssen und auch deren Aufgabenbereiche grundsätzlich immer größer werden, sind auch gute und vor allem auch passende Vorschläge, was Veröffentlichungen angeht, bei den Redakteuren super gerne gesehen und auch willkommen. Und generell haben Publikationen ja immer eine ziemlich klare Struktur an Themen. Das sind erstmal, sag ich mal, die klassischen Ressorts, also Beauty, Mode, Lifestyle und so weiter und so fort. Und dann eben innerhalb der klassischen Ressorts auch die einzelnen Rubriken, also sowas wie Trends oder saisonale Themen wie zum Beispiel im Sommer immer wieder das Thema Sonnenschutz irgendwo stattfindet. Aber es ist auch einfach mega wichtig, weil wie oft sehen wir am Strand oder auch im Sommer in der Stadt super krass verbrannte Haut. Deswegen, man muss auch immer wieder darüber sprechen. Und dazu gibt es natürlich News-Themen und Tests und Experteninterviews und so weiter und so fort. Also es gibt ja quasi immer relativ klassische, unterschiedliche Rubriken in jedem Heft, wie auch einfach auch so ein Heft aufgebaut ist oder eine Publikation. Mhm. Und Publikationen finanzieren sich vorrangig durch Anzeigenkunden. Und deswegen haben die Kunden logischerweise dann auch ihre festen Plätze im Heft, auf dem Blog, im Online-Magazin. Das heißt, es werden Geschichten rund um deren Neuigkeiten gestrickt und darauf geachtet, dass die natürlich auch ausreichend stattfinden und auch happy sind damit. Und aber Marken, Startups, PR-Schaffende haben natürlich immer die Möglichkeit, sich zu überlegen, mit welchen Themen sie auf eine Redaktion zugehen und sollten dabei sich immer überlegen, ob und wie das Thema dann auch zu der entsprechenden Publikation passt. Also es ist eine klassische Produkt-PR. Möchte man generell über eine neue Marke im Gesamten sprechen oder gibt es vielleicht eine Spokesperson, also eine Person, die hinter einer Marke steht, oder gibt es vielleicht Kooperationen, die die Marke mit einer anderen Marke oder einer Initiative eingegangen ist, die erwähnenswert sein könnte. Und da ist natürlich dann Kreativität und natürlich auch strategisches Denken und Handeln total gefragt.
Ja, jetzt ist es bei mir oft so, dass ich in meinen verschiedenen Produkten, die ich so anbiete, ne, dass da am Ende dann immer die Frage gestellt wird, so, ja, aber du hast ja die ganzen Kontakte. Du bist ja diejenige, die das jetzt seit 20 Jahren macht. Du kennst dich da ja besser aus. Ich habe das ja alles gar nicht. Also wie wichtig ist der persönliche Kontakt, würdest du sagen? Und kann man sich das auch, wenn man jetzt frisch einsteigt sozusagen und jetzt, wie gesagt, nur einen Workshop zum Thema PR macht, kann man sich das dann auch selbst aufbauen?
Also PR ist für mich das absolute People-Business. Also persönliche Kontakte sind das A und O, weil klar, das ist aber gar nicht jetzt nur in dieser Beziehung PR versus Redaktion relevant, sondern das betrifft ja eigentlich alle Bereiche im Business. Also es ist immer einfacher, jemanden zu kontaktieren mit einer Bitte, mit einer Idee, mit einem Projekt, den man kennt, als jemanden zu kontaktieren, den man gar nicht kennt. Und deswegen ist das Thema Netzwerkaufbau mega, mega, mega wichtig. Also Beziehungspflege, würde ich jetzt mal sagen, ist einer der wichtigsten Bestandteile der PR. Und auch dann, sage ich mal, wie soll ich das formulieren? Also man geht auf Events, man lernt neue Leute kennen, man connectet sich mit denen. Und dann ist es eben auch super wichtig, dass man eben dranbleibt, dass man Follow-ups macht, dass man sich vielleicht auf Social Media connectet. Und das ist auch ein bisschen Fleißarbeit am Ende des Tages. Also wirklich gucken, mit wem möchte ich mich connecten, mit wem muss ich mich connecten, um da vielleicht irgendwie vielleicht auch einen Türöffner zu bekommen. Das ist super essentiell für den Job und auch für die gesamte Branche.
Also die Kontakte sind super wichtig und man kann sie sich aber auch selbst aufbauen. Ich glaube, da spielt auch wieder dieses rein, man muss halt Bock da drauf haben. Ne? Gerade wenn ich jetzt auch erstmal solo unterwegs bin und noch kein Team habe. Es ist wichtig, dass ich selber auf diese Events gehe, wie du es gerade gesagt hast, und dass ich mich gerne connecte und auch gerne gucke, was machen die anderen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, ne? Dieses Thema, dass man geben und nehmen und nicht nehmen und gehen, ja, dass man sich halt einfach, einfach gegenseitig.
Auch viele jetzt weitere machen, ne?
Genau, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, weil es gibt auch ja die Möglichkeit, immer so Verteiler zu kaufen, ja, das werde ich auch oft gefragt. Ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Plattformen, wo das so angeboten wird, hier kauf hier deinen super PR-Verteiler für, keine Ahnung, 250 Euro oder was und damit hast du dann ausgesorgt. Was würdest du dazu sagen, wie baut man einen Verteiler auf oder macht das Sinn, sich da auch dieses Geld in die Hand zu nehmen? Ich weiß schon, was du antwortest.
Also ich finde die Vorstellung super schräg, sich Kontakte zu kaufen. Also das ist so ein bisschen wie Freunde kaufen. Also irgendwie das für mich super falsch an. Und deswegen, na klar, jeder, der in dem Bereich tätig ist, kann und muss sich seinen Verteiler aufbauen. Und da, wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein spezielles Projekt oder Produkt, was man platzieren möchte, kann man erstmal so vorgehen, dass man sich überlegt, okay, wo soll das denn stattfinden? Also was sind die relevanten Medien für mein Produkt? Und wo sehe ich das Produkt? Wo sind vielleicht ähnliche Produkte? Und man sagt ja immer gerne, also alle Marken sprechen immer davon, sie möchten unbedingt in die Vogue, aber vielleicht ist dann ja am Ende doch, weiß ich nicht, die Bunte oder Bild der Frau das Medium, wo das Produkt eigentlich viel besser hinpasst, weil da auch die Zielgruppe ist. Also wirklich erstmal zu überlegen, wo passt mein Produkt hin und wo findet meine Zielgruppe statt? Weil es ist oft ein totales, wie soll ich sagen, wishful thinking von Marken, die sagen, oh, wir haben hier das Produkt, das ultimative neue Produkt, auf das die Welt gewartet hat. Wir müssen unbedingt in der Vogue, in der InStyle einen großen Platz finden. Aber da muss man irgendwie auch realistisch sein. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe eines PR-Schaffenden, dann zu sagen, okay, pass mal auf, aber euer Produkt passt doch viel besser hierhin oder es gibt hier, keine Ahnung, ein neues Medium. Da sehe ich euch viel stärker. Und dann, wenn man sagt, okay, ich habe die Key-Medien definiert, kann man sich wirklich anschauen, wer sind die Personen, die dahinter stecken. Also man findet es zum Beispiel bei einem Print-Titel, findet man das im Impressum, sondern wirklich mal guckt, okay, wer ist jetzt der Ressortleiter Beauty oder wer sind die Redakteure? Dann kann ich mich schon mal irgendwie daran orientieren, wo kann ich die kontaktieren? Also man findet eigentlich immer eine Möglichkeit, die Leute zu kontaktieren und auch Namen rauszufinden. Und dann ist es natürlich irgendwie super wichtig, auch zu wissen, wo in einem Magazin kann man stattfinden. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine total spannende Kooperation als Marke mit einer anderen Marke habe, werde ich dafür wahrscheinlich irgendwie auf in einem News-Teil stattfinden und aber nicht in einer großen Beauty-Strecke, weil da geht mein Thema total unter. Und dass man wirklich sich überlegt, okay, wie ist das Magazin aufgebaut, welche Kategorien finden statt und wo passt meine Marke wirklich hin? Also, dass man sich wirklich in die Köpfe der Redakteure versetzt, um zu sagen, okay, wie kann ich einfach die richtige Person finden, die mein Produkt und mein Thema dann auch richtig platzieren kann. Und für mich gehören aber in so einen Verteiler nicht nur, sage ich mal, die Key-Medien, sondern auch ganz klar Opinion-Leader, also die vielleicht nicht hinter einer großen Publikation stehen, sondern aber ihre eigene kleine Community haben. Im Grunde sind wir das ja alle, die Instagram nutzen, die eine andere Social-Media-Plattform nutzen und darüber auch kommunizieren, weil PR ist aus meiner Perspektive nicht unbedingt nur klassische Print- oder Medien-PR, sondern eben alles, was die Marke, das Produkt, die Person mit der Öffentlichkeit verknüpft. Also die Erwähnung in der Story von einer coolen Person oder der Platz auf einer Gästeliste bei einem passenden Event, wo man gute Kontakte knüpfen kann, ist ja so wahnsinnig viel wert und gehört für mich auch total zu dem Thema, okay, wer gehört auf meinen Verteiler? Das heißt, wer kann mich supporten in meinem Anliegen?
Als ob wir öfter darüber sprechen.
Komisch.
Das ist ja genau das, was ich auch versuche immer weiterzugeben, dass es wirklich um die Beziehung mit der Öffentlichkeit geht. Und das kann eben halt auch im ganz Kleinen stattfinden. Und das ist ja das Schöne am Thema Public Relations und am Thema PR, dass es halt einfach nicht immer diese ganz großen Dinge sein müssen. Das finde ich voll gut, dass wir das jetzt hier auch nochmal festhalten. Jetzt, wenn man irgendwie das alles sich genau angeguckt hat und so, ne, dann kommt ja immer die Frage, okay, was schicke ich denen denn überhaupt? Ne? Wie sieht das Material aus? Was brauche ich, um da zu landen? Und es ist natürlich auch wichtig, es der Gegenseite so einfach wie möglich zu machen. Ne? Also so ein Link zur Website und man, ja, da ist irgendwie so eine Presseseite und da kannst du dir mal alles runterladen. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ja nicht genutzt wird. Ja, deswegen finde ich, ist es nice to have. Aber wichtig ist, dass man wirklich ganz direkt, wenn man das richtige Thema gefunden hat für die richtige Person, dass man denen auch das richtige Material zur Verfügung stellt. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Super gerne. Also genau, es ist super wichtig, dass man einfach sein Material zusammen hat, dass wenn der Anruf kommt, von der InStyle, von der Cosmo oder von dem auch immer und sagt, okay, ich habe dich gerade irgendwo gesehen, ich würde super gerne dich kurzfristig auf eine Seite nehmen, dass man dann auch reagieren kann und nicht dann in eine Panik verfällt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe überhaupt gar keinen PR-Text oder ich habe gar keine PR-Materialien. Deswegen, das ist irgendwie total basic, was jeder definitiv haben muss. Was dazu gehört, ist eine Pressemitteilung. Das heißt, das kann ein One-Pager sein, wo wirklich alle relevanten Infos zur Marke, zum Produkt festgehalten sind. Also ohne große Romane, die müssen da gar nicht dabei sein. Da ist wichtig, was ist es, wer steckt dahinter, was kann's. Was kostet es? Ab wann kann ich es kaufen? Und wo ist es erhältlich? Und dazu gehört natürlich, also im besten Fall ist das irgendwie alles relativ ansprechend gestaltet, also hat einen ganz netten Look, hat 1, 2, 3 Bilder von den Produkten und ist dann in ein PDF verpackt, was man jederzeit an eine interessierte Person oder einen Redakteur verschicken kann. Und dann ist es ein super relevantes Add-on, das richtige Bildmaterial auch zu haben. Also wenn es um Produkte geht, dass man einen Freisteller hat, das heißt, die Produkte so fotografiert sind, dass die Grafikabteilung das Bild in jedes Setting einsetzen kann. Und grundsätzlich, wenn man möchte, können es auch Moodbilder sein, das heißt so ein bisschen nett gestaltete Arrangements. Und im besten Fall, je nachdem, ob es irgendwie darum auch geht, eine Person hinter einer Marke darstellen zu möchten oder eine Spokesperson zu haben, natürlich auch ein gutes Porträt.
Ja, genau. Und das ist ja das, wo es oft ja tatsächlich auch scheitert, ne? Dass halt dann diese Anfrage kommt und es einfach nicht das richtige Material da ist. Und ich kann es auch verstehen, dass man von Redaktionsseite dann sagt, dann nehme ich jetzt schnell was anderes. Ne? Manchmal muss es ja auch, wie du gesagt hast, einfach super schnell gehen. Und dann ist es halt blöd, wenn nicht alles da ist, wo es ist. Und deswegen finde ich es eben auch gut, das so auf Halde zu haben, dass man es direkt rausschicken kann.
Es ist halt sonst schnell auch eine vertane Chance.
Eine vertane Chance. Und es kann natürlich auch immer wieder sein, dass wenn man jetzt dann nicht reinkommt, aber das gute Produkt, das gute Bildmaterial geschickt hat, dass es abgespeichert wird und vielleicht im nächsten, übernächsten, überübernächsten Mal dann mit aufgenommen wird.
Total.
Und das finde ich eben, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Das ist, was wir auch ganz am Anfang gesagt haben, diese Langfristigkeit, die da irgendwie auch so eine Rolle spielt, dass es halt, ne, nicht jetzt sein muss, aber halt dann eben in der Zukunft. Und ja, Julia und ich, wir haben uns da wirklich, war das letztes Jahr?
Oh Gott, ja.
Sehr viel Zeit genommen und haben wir gemeinsam einen sehr ausführlichen Workshop zu dem Thema entwickelt, in dem wir das alles wirklich ganz genau durchgehen und Presskit oder so eine Produktvorstellung auch gut vorbereiten und begleiten können. Deswegen kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns da als ExpertInnen an der Seite haben wollt, schreibt uns gerne. Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Und auch, ich glaube, unsere beiden Expertisen spielen da total gut zusammen. Jetzt zum Abschluss, liebe Julia, möchte ich wie von allen meinen GästInnen auch von dir deine 3 Tipps für Sichtbarkeit hören. Und bin ganz gespannt, was du uns erzählst.
Ja, sehr gerne. Da habe ich mir natürlich schon ein paar Gedanken zu gemacht. Und zwar meine 3 Tipps ist Nummer 1, mach das, was du machst mit Leidenschaft und dann eben aber auch wirklich richtig. Bei mir weiß zum Beispiel jeder, ich liebe Beauty, ich spreche darüber, ich zeige das, ich poste das auch auf Instagram und über dieses ganze Thema Beauty bin ich über Wellness und Self-Care auch zum Thema Wellbeing gekommen und auch das findet bei mir total statt. Also wenn du für was brennst, zeig es und sprich auch darüber. Tipp Nummer 2 ist ganz klar, no risk, no fun. Mut wird immer belohnt, egal in welchem Bereich. Und deswegen probier einfach Sachen aus. Geh zu einem Event, wo du erstmal vielleicht niemanden kennst. Verknüpf dich mit einer neuen Community. Das geht mittlerweile total easy über Instagram. Und spring ruhig auch mal ins kalte Wasser. Ich liebe zum Beispiel Podcasts und höre auch total regelmäßig neue Folgen und Formate. Das hier heute ist jetzt aber meine erste eigene Aufnahme. Und natürlich habe ich mir super viele Gedanken gemacht, ob das, was ich sage, auch wirklich relevant ist und ob sich jemand dafür interessiert. Aber auch da gilt genauso no risk, no fun. Und Tipp Nummer 3 ist, finde deinen Stil und kreiere auch so deine eigene CI. Bei mir ist es zum Beispiel klar die Farbe Pink. Klingt wieder so super girly cheesy, aber I love it.
Julia trägt auch heute Pink übrigens. Das könnt ihr ja nicht sehen, aber sie trägt auf jeden Fall Pink.
Ja, klar. Und Pink findet man bei mir auch wieder überall. Also auf Social Media, in meiner Wohnung, in meinem Kleiderschrank. Natürlich jetzt nicht völlig übertrieben und durchgeknallt, aber eben so, dass mittlerweile total viele Leute bei der Farbe Pink an mich denken. Und das finde ich total schön.
Ja, sehr gut. Vielen Dank für diese 3 super Tipps. Das kann ich alles nur total unterschreiben. Vor allem, was du auch als erstes gesagt hast, ne, dieses Thema mit der Leidenschaft, wirklich das zu machen, Bock darauf zu haben. Und dann kann man einfach auch wahnsinnig viel darüber erzählen. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Grundlagen für das Thema PR. Ich glaube, wir sind hier super im Zeitrahmen, den ich mir gesetzt habe. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Und ja, ich würde sagen, wir packen alles, was du an Kontaktmöglichkeiten hast, in die Shownotes. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt dir gerne oder schreibt mir gerne. Ja, ich glaube, das war eine sehr, sehr hilfreiche Aufzeichnung, die wir jetzt hier gemacht haben. Und ich hoffe, wir haben noch nicht so viel verraten, so dass man unsere Expertise auch noch weiterhin gut buchen kann und nutzen kann. Also Julia, tausend Dank. Es war deine Podcast-Premiere. Ich bin sehr froh, dass du das mit mir gemacht hast.
Ich auch.
Und danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.